Oktoberfest gleich Traditionsfest.
Heute der ganz traditionelle Trachtenzug hier zum Oktoberfest. Wir kommen aus ganz Bayern, die großen Trachten zusammen. Das, für was Bayern steht.
Wo bayerische Tradition gefeiert wird, da ist Markus Söder, der Ministerpräsident des Freistaats, natürlich nicht weit. Das Zitat von ihm eben kommt aus einem Video vom Trachtenumzug 2024, der ganz traditionell immer am Sonntag nach Wiesenanstich stattfindet. Und wofür steht die Wiesen denn sonst noch so?
Bier trinken.
Na klar, das würden sicher viele unterschreiben. Wobei,
dass es halt nicht nur ein Event ist, wo man sich unter den Tisch säuft, um das mal so zu sagen, sondern dass da halt auch viel Geschichte dahinter steckt.
Den aufmerksamen HörerInnen unseres Podcasts wird aufgefallen sein, dass diese Erzählung von Tradition einem Reality-Check nicht so richtig standhält. In unserer ersten Folge von Wiesen Rewind haben wir bereits darüber gesprochen, dass Tracht auf der Wiesen zu tragen eben keine uralte Tradition ist. Auch der Trachten- und Schützenumzug findet erst seit 1948 jährlich statt. Die Wiesen war auch nicht immer schon ein Bier- und Brathändelfest. Darüber erfahrt ihr mehr in der letzten Folge dieser Staffel. Und trotzdem halten sich all diese Behauptungen hartnäckig, während andere Teile des Oktoberfests, die früher ganz fest zu seiner DNA gehört haben, heute überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Gerade im 19. Jahrhundert haben wir ja mit der Aufklärung, der Industrialisierung eine vollkommen neue Sozialstruktur. Und in diesem Kontext erfüllen eben Jahrmärkte wie das Oktoberfest wirklich eine Informationsfunktion.
Das ist Dr. Katrin Schöneck, Leiterin der Sammlung Fotografie des Münchner Stadtmuseums.
Also das sind die primären Medien, über die sich die Menschen informieren, die zu einem Großteil damals noch dann nicht lesen können. Es gibt wenig Zugang zu anderen Informationsmedien, sodass das wirklich, ja, also Vorführungen, Aufführungen, Darstellungen auf den Festen eine große Funktion der Wissensvermittlung wirklich innehaben.
Die Wiesen hat zwar auch früher schon Bayern zelebriert, aber war eben auch ein Ort, an dem die Menschen ins Staunen gekommen sind. Ein Ort der Innovation, wo man Dinge sehen und erleben konnte, die einem vorher noch nie begegnet sind. Früher hat man auf der Wiesn in die Zukunft geschaut. Heute huldigt man im Festzelt am liebsten der guten alten Zeit, die es aber so vielleicht gar nicht gab. Warum beschwören wir eigentlich so gerne Traditionen, wenn es um die Wiesen geht, wo das Oktoberfest doch lange Zeit so viel mehr war als das Feiern bayerischer Gepflogenheiten? Wenn sich im Spätsommer die ersten Blätter bunt färben, veranstaltet München das größte Volksfest der Welt, um sich selbst, bayerisches Wir-Gefühl und das Leben zu feiern. Das Oktoberfest ist eine große Gaudi und schlägt sich gleichzeitig mit dem Klischee herum, einfach nur ein kollektives Besäufnis zu sein. Aber die Wiesn ist mehr als Bier und Brathändel und genau das wollen wir euch in diesem Podcast zeigen. Sie passt sich dem Zeitgeist an und ist gleichzeitig seit über 200 Jahren eine Insel der Verlässlichkeit und Tradition und dabei heute beliebt wie nie. Wie machen die das? Ich bin Anna Scholz, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Und in Wiesen Rewind, der zweiten Staffel von Zeitschleifen, geht es um das Oktoberfest bzw. die Wiesen. Früher und heute.
Zeitschleifen. Wiesen Rewind. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
München im Jahr 1897. Auf der Theresienwiese wird nun schon seit mehr als 80 Jahren das Oktoberfest gefeiert. Männer in Gehrock und Zylinder, Frauen mit bunt bestickten Halstüchern drängen sich zwischen den Buden. Aus einem Zelt dringt ein ungewohntes Klicken. Du wirst neugierig und schiebst den schweren Vorhang zur Seite. Ein Mann in Weste und Stehkragen steht neben einem großen, kastenförmigen Apparat. Vor diesem Apparat sitzt ein junger Mann auf einem Hocker und schaut konzentriert und fasziniert auf den Kasten. Ringsum gaffen die Leute, tuscheln, manche lachen ungläubig. Ein Bild soll hier eingefangen werden, ganz automatisch von eben diesem Kasten und nur ein paar Stunden später sichtbar werden. Kann das wirklich sein? Draußen locken andere SchaustellerInnen. In einer Bude zeigt ein Tierhändler exotische Affen und Papageien, die in ihren Käfigen kreischen und flattern. Kinder und Erwachsene stehen mit offenen Mündern davor. Zwischen Trompeten, Fressbuden und dem Wiehern von Pferden scheint die Theresienwiese zu einem riesigen Panorama zu werden. Technik, Tiere, ferne Welten und überall das Staunen in den Gesichtern der BesucherInnen. So oder so ähnlich könnte es ausgesehen haben auf der Wiesn vor etwas mehr als 125 Jahren. Man konnte dort allem Möglichen begegnen.
Fremde Länder, fremde Völker, Tiere, die es hier nicht gab. Auf dem Oktoberfest gab es mal 30 Eisbären, 1907 zum Beispiel.
Das ist nochmal Katrin Schöneck vom Münchner Stadtmuseum, die wir eben schon mal gehört haben. Und gerade das Thema fremde Länder und fremde Völker zeigen, das ist ein eher dunkleres Kapitel des Oktoberfests. Hört dazu gerne einmal Folge 3. Dort beschäftigen wir uns ausführlicher damit.
Oder auch wirklich medizinische Zugänge. Also der menschliche Körper wurde in anatomischen Modellen erklärt. Also das war wirklich Modelle der Aufklärung.
Wir befinden uns hier in einer Zeit, in der viele Menschen noch nicht lesen konnten und es sowieso noch kaum Medien gab. Jahrmärkte waren, wenn man so will, sowas wie die Massenmedien der Zeit. Und vor allem wurde früher auf Volksfesten den Massen auch neue Technik vorgestellt. Im Jahr 1841 tritt zum Beispiel zum ersten Mal die Fotografie auf den Plan.
Also man muss sich klar machen, das Medium ist 1839, also erst 2 Jahre vorher, erfunden oder entdeckt worden, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Und schon 2 Jahre nach ihrer Erfindung wird sie auf dem Oktoberfest präsentiert, und zwar als technische Attraktion.
Das erste gängige Fotografieverfahren kam aus Frankreich und nannte sich Daguerreotypie.
Die Fotografie kommt dann eben 1841 aufs Oktoberfest durch Johann Baptist Isenring. Das ist ein früher Wanderdaguerreotypist gewesen, der einen Sonnenwagen, so hat er das genannt, gebaut hat und mit dem durch die Lande gezogen ist, um eben die Bilder der Sonne einzufangen. Und der hat auf dem Oktoberfest fotografiert. Sein Werk ist verloren, also es gibt keine Bilder mehr davon. Aber man weiß durch verschiedene Quellen, dass er eben dort fotografiert hat und seine Bilder dann 2 Wochen später auf der Auer Duld ausgestellt hat.
Die Auer Duld ist ein kleiner Jahrmarkt in München auf dem Maria-Hilf-Platz im Stadtteil Au. Sie findet 3-mal jährlich statt, einmal davon Ende Oktober, also kurz nach der Wiesn. Und damals im 19. Jahrhundert war es noch ganz üblich, dass FotografInnen in mobilen Ateliers von Jahrmarkt zu Jahrmarkt getingelt sind und dass es 2 Wochen gedauert hat, bis Fotografien entwickelt waren. Die Technik dahinter war für die damaligen Verhältnisse revolutionär.
Da sind polierte Kupferplatten, die mit Quecksilber bedampft werden und dann eigentlich so ein Bild ergeben, das wie so eine blanke Spiegelfläche aussieht und dass man so ein bisschen im Licht hin und her drehen muss, um überhaupt was zu erkennen. Also es changiert zwischen negativ und positiv und ist aber ein direkt positiv, das heißt ein Unikat, also eigentlich ein Modell, was man heute gar nicht mehr mit Fotografie verbindet. Diese Bilder gibt es eben nur einmal. Die sind luftempfindlich und wurden in so schönen Schmuckschatullen wirklich luftdicht verschlossen.
In den Shownotes haben wir euch eine Daguerreotypie von ca. 1840 verlinkt, die wahrscheinlich in einem Studio aufgenommen wurde. Die Quellenlage ist leider schlecht und es sind kaum Daguerreotypien erhalten, die auf dem Jahrmarkt aufgenommen wurden. Das Verfahren war damals auch noch ziemlich teuer und nur das gehobene Publikum konnte sich leisten, Fotografien von sich anfertigen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass weniger gut betuchte WiesenbesucherInnen nicht auch etwas von dem Spaß hatten.
Ich würde sagen, das Zugucken, wie das gemacht wird und dann das sich dem versichern, dass man wirklich Bilder von anderen Leuten da jetzt irgendwie angucken kann, die eben nicht gezeichnet sind, sondern die Leute in Natur zeigen, das war wahrscheinlich die eigentliche Attraktion.
Ihr müsst euch diese Szene so vorstellen. Das Publikum steht vor einem klobigen Kasten. Dahinter beugt sich ein Mann unter ein schwarzes Tuch. Die fotografierte Person blickt in eine große Linse, während ihr Kopf in einem Nackenhalter steckt, eine Stütze während der langen Belichtungszeit, in der sie ganz stillhalten muss. Relativ bald aber, so ab den 1860ern, wurde Daguerreotypie schon von sogenannter Schnellfotografie abgelöst. Das ist ein Verfahren, bei dem die BesucherInnen schon 15 bis 20 Minuten später ihr Bild abholen konnten. Und Ende des 19. Jahrhunderts gab es den nächsten Coup, den Fotoautomaten.
Der heißt Fotografieautomat Bosco, also nach Bartholomäus Bosco, dem Zauberer. Also da sieht man wieder diese ganze Idee eben des Staunens oder der Magie, des Zauberhaften, die da reinkommt, weil man sich nicht erklären kann, wie die Bilder so eigentlich aus dem Apparat entstehen.
Fotografien waren damals eine Attraktion an sich, aber sie waren auch eingebunden in andere Techniken und Präsentationsformen, die BesucherInnen die Welt näher bringen sollten. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Kaiserpanorama. Man könnte das so als eine frühe Form der 3D-Visualisierung sehen.
Und dann sind das Bilderstrecken von 25 Bildern und man sitzt um dieses Kaiserpanorama drumherum. Das ist eine große Holzkonstruktion mit 25 Sitzplätzen und es hat innen einen Motor und die Bilder fahren im Kreis rum. Das heißt, man bekommt eigentlich so diese Geschichte über fotografische Bilder erzählt.
Falls euch interessiert, wie das genau aussieht, wir verlinken euch ein Bild von einem Kaiserpanorama in den Shownotes. Die WiesenbesucherInnen konnten sich damit zum Beispiel auch den Ausbruch des Vesuvs anschauen oder man bekam ferne Länder szenisch präsentiert, wie unter anderem Peru oder auch Italien. Und es gibt noch eine technische Innovation, die mit Fotografie in Verbindung steht und auf dem Oktoberfest präsentiert wurde. Und davon war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Und auf den Jahrmärkten tauchen dann eben Buden auf, die eben die Röntgen- oder X-Strahlen, wie sie auch genannt wurden, wirklich in performative Zusammenhänge eingebunden haben. Und das waren immer so Mixed-Media-Veranstaltungen.
Auch hier gab es sozusagen wieder zwei verschiedene Attraktionsebenen. Die eine war das Durchleuchten der BesucherInnen mit den Röntgenstrahlen selbst. Und die andere war das Festhalten dieses unsichtbaren Phänomens des Röntgens mit Hilfe der Fotografie. Mixed Media eben. Wie diese Röntgenshow in der Schaubude genau aussah, das wissen wir heute leider nicht, denn dazu gibt es nicht genügend Überlieferung. Aber was wir wissen ist, was in den Buden am liebsten geröntgt wurde.
Vor allem die Hand war ein prominentes Motiv, angelehnt an die erste Röntgenaufnahme von Bertha Röntgen. Das ist die Frau von dem Erfinder eben gewesen. Deswegen, das hielt sich sehr stark dann die ersten Jahre, dass man immer die Hände geröntgt hat.
Ein Bild von Bertha Röntgens Röntgenbild verlinken wir euch in den Shownotes. Aber lange haben sich die Röntgenstrahlen als Jahrmarktsattraktion nicht gehalten. Denn schon bald gab es Berichte, dass Röntgenstrahlen den Menschen gesundheitlich zusetzten. Teilweise mussten sogar Gliedmaßen amputiert werden. Allerdings bei den Personen, die mit Strahlen gearbeitet haben, ihnen also öfter ausgesetzt waren. Die Technik, die war damals eben so neu, dass man die Gefahren noch gar nicht kannte. Aber irgendwie finde ich das auch skurril, dass eine für uns heute so spezielle medizinische Technik einfach so einer breiten Masse vorgeführt wurde. Stellt euch mal vor, ihr geht heute auf die Wiesen und lasst euch kurz zwischen Bier und wilder Maus ins CT schieben. Damals allerdings war noch gar nicht klar, dass Röntgenstrahlen überhaupt mal in der Medizin Anwendung finden würden.
Also das wirklich Aufregende an der Funktion dieser Jahrmärkte, weswegen sie eben mit dem so Staunen und Wunder und so in Verbindung sind, ist, dass sie so Medien und gerade optische Medien zu einer Zeit präsentieren, wo deren Verwendung noch so ganz offen ist. Also man weiß noch nicht, wo es hingeht, ne? Und dass Röntgen dann wirklich irgendwie schädlich ist und vor allem als medizinisches Tool verwendet wird, das kristallisiert sich dann in den Folgejahren raus.
In unserer heutigen Welt ist es irgendwie schwierig, sich das alles so vorzustellen. Wir werden ja tagtäglich eher von Informationen überflutet, als dass wir nach ihnen suchen müssten. Die Technik bestimmt heute unseren Alltag. Wir tragen alle diese kleinen Computer in unseren Taschen mit uns herum und in unseren Fotomediatheken liegen Tausende von Bildern. Das 19. Jahrhundert dagegen war erst die Geburtsstunde zahlreicher technischer Innovationen. Alles stand am Anfang. Und dazu kam, dass es wenige Medien und kaum Orte gab, an denen Menschen Zugang zu diesen Innovationen gehabt hätten. Umso mehr gab es in den Schaubuden für die OktoberfestbesucherInnen zu bestaunen. Fremde Tiere, Fotostrecken von Peru oder eben den technischen Prozess der Fotografie. Und was ist dann passiert?
Die Alphabetisierung steigt dann nach 1900 im 20. Jahrhundert. Die Zeitungen werden bebildert, kriegen deswegen irgendwie mehr, sozusagen ab den 20er Jahren spätestens mehr, ein breiteres Publikum. Und dann ändert sich auch die Struktur auf den Jahrmärkten und eben von dieser Informations- und Wissenskultur dominiert dann eben die Vergnügung.
Obwohl Wissensvermittlung früher also so ein ganz zentraler Bestandteil der Wiesen war, hört man davon heute gar nichts mehr, wenn Menschen wie Markus Söder über Tradition auf dem Oktoberfest sprechen. Auch warten heute in den Schau- und Bierzelten des Oktoberfests keine Innovationen und Wunder mehr auf uns. Gibt es denn dort gar nichts mehr für uns zu lernen?
Man kann lernen, wie man sich nicht benehmen sollte.
Okay, aber jetzt mal Spaß beiseite.
So per se, wenn ich jetzt aufs Oktoberfest gehe und mir die Attraktivitäten anschaue und mir den gesamten Verlauf des Oktoberfestes, fühle ich mich danach nicht sonderlich schlauer.
Und dabei könnte man dort sehr wohl technische Innovationen bestaunen. Fahrgeschäfte arbeiten mit Virtual Reality Brillen und seit 2024 gibt es ein 12D-Kino auf der Wiesn. Und auf dem Oktoberfest gibt es auch so unsichtbare Wundertechnik, wenn man so will. Die Festzelte arbeiten zum Beispiel mit technisch ausgeklügelten Rohrsystemen unter ihren Zelten, um möglichst effizient und leicht steuerbar Bier zu transportieren. Doch darüber erfährt man als BesucherIn kaum etwas. Und klar, wir sind heute nicht mehr auf Jahrmärkte angewiesen, um was Neues zu entdecken oder zu lernen. Dafür haben wir ja schließlich das Internet. Und man kann natürlich auch auf Fachmessen gehen, aber die sind ja in der Regel sehr spezifisch. Vielleicht gibt es aber auch noch einen anderen Grund, warum die unangefochtene Protagonistin des Oktoberfests heute die gute alte Tradition ist. Und darum schauen wir uns jetzt einmal genauer an, was sich hinter dem Begriff Tradition eigentlich genau verbirgt. Und dafür haben wir uns Verstärkung geholt.
Zuerst muss man sagen, dass Tradition ein relativ komplexer Begriff ist, vor allem weil er in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen anders verwendet wird.
Das ist Dr. Philipp Reich. Er ist Literaturwissenschaftler an der Universität Heidelberg und hat sich in seiner Doktorarbeit intensiv mit Traditionen beschäftigt.
Daneben handelt es sich aber auch um einen Begriff der Alltagssprache und der Werbung. Vom Vollkornbrot bis zur Holzofenpizza kann alles mit dem Label Tradition versehen werden.
Abgesehen davon, dass der Begriff sehr schwammig ist, ist er auch noch ziemlich ambivalent.
Einerseits ist er als politischer Kampfbegriff mit Rückständigkeit, Fortschrittsfeindlichkeit, autoritärem und vielleicht auch konservativem Denken verbunden. Andererseits fühlt man sich in Traditionen geborgen, heimelig, besonders den eigenen, den privaten Traditionen, und man bewertet sie positiv.
Das kann zum Beispiel ein altes Familienrezept sein, nach dem jedes Jahr wieder der Geburtstagskuchen gebacken wird. Oder wenn man sich jeden Sonntag gemeinsam mit Freundinnen zum Tatortgucken trifft. Aber bleiben wir noch kurz ein bisschen in der Theorie.
Für eine erste Orientierung in diesem komplexen Feld ist die Unterteilung ganz nützlich, die der französische Philosoph Paul Ricoeur in den 80er Jahren getroffen hat. Der differenzierte in drei Begriffe von Tradition: Traditionalität, Traditionen, die er in der Mehrzahl verwendete, und der Tradition.
Diese ersten beiden Begriffe sind für uns nicht ganz so wichtig. Darum einmal in aller Kürze. Traditionalität beschreibt den kommunikativen Prozess zwischen jemandem, der etwas hinterlässt, und einem Empfänger oder einer Empfängerin. Ein Beispiel dafür wäre, wenn die Taschenuhr des Großvaters an den Sohn oder die Enkeltochter weitergegeben wird. Traditionen, der zweite Begriff, sind die sogenannten Traditionsmaterialien. Das kann zum Beispiel die Taschenuhr sein, kann aber auch ein Rezept oder Ritual sein. Es kann eigentlich alles Mögliche sein.
Und der dritte ist vielleicht für die Frage zum Oktoberfest oder auch zum Kontrast zu Innovation eigentlich der interessanteste. Und zwar beinhaltet der, dass diese Tradita, die nicht notwendig mit Wert aufgeladen sein müssen, in diesem Akt mit Wert aufgeladen werden, also valorisiert werden.
Traditionen sind also nicht einfach da und naturgegeben, wie uns manchmal gerne vermittelt wird, sondern sie müssen erst von jemandem zur Tradition erklärt werden, und in diesem Zuge wird ihnen erst Wert verliehen. Die beiden Historiker Eric Hobsbawm und Terence Ranger haben sich dazu in den 1980er Jahren einige interessante Gedanken gemacht und in ihrem Buch The Invention of Tradition, also die Erfindung von Tradition, festgehalten. Darin beschreiben sie, dass schon bestehende Konzepte oder Gegenstände mit Bedeutung aufgeladen und dann kurzerhand zur Tradition erklärt werden. Sie werden also zu einem bestimmten Zweck überhöht und dann generalisiert. Gutes Beispiel dafür ist, ihr ahnt das vielleicht schon, die Tracht.
Also die Lederhose oder die Miesbacher Tracht greift ja auch Bestehendes auf, also die Arbeitshose, die dann aber mit Bedeutung versehen wird und bis zu einem gewissen Grad patriotische Relevanz beansprucht im neu entstandenen Königreich Bayern, das ja irgendwie Identität stiften wollte und musste.
Also die Funktion der damaligen Zeit, die leuchtet mir total ein. Bayern musste eine vereinende Identität gegeben werden. Aber heute kommt mir der Begriff Tradition irgendwie wieder ungewöhnlich präsent vor.
Tradition können für jedes Individuum eine eigene Funktion haben. Es wurde aber in der Kulturwissenschaft festgestellt, dass es Zeiten gibt, in denen Traditionen besonderes Gewicht beigemessen wird und dass solche Zeiten von Traditionskonjunktur besonders auf Zeiten der Beschleunigung und der Transformation reagieren. Also wenn gemeinhin das Gefühl besteht, dass ein Umbruch vorliegt oder ein Wegbruch des Altvertrauten besteht, da erscheinen dann Traditionen als Orientierungsmarker.
In Zeiten der drohenden Klimakatastrophe, zahlreicher Kriege auf der Welt und dem sogenannten Kulturkampf fragt sich vermutlich kaum jemand, welche Transformationen das sein könnten, die die aktuelle Traditionsbeschwörung befördern. Denn Traditionen bilden ein Gegengewicht. Sie schaffen eine kollektive Identität und damit so einen inneren Zusammenhalt in der Bevölkerung. Und sie dienen auch als Orientierung, das heißt, sie sozialisieren Menschen und erklären ihnen, wie die Gesellschaft funktioniert, in der sie leben. Das haben wir schon immer so gemacht. Traditionen geben also Halt und Sicherheit, gerade in Zeiten des Umbruchs, wie wir sie aktuell erleben.
Und das sind auch Zeiten, in denen verstärkt erfundene Traditionen entstehen, also solche, die mit einem besonderen Zweck eben konstruiert werden. Und Innovation, also ein Innovationsdispositiv, also man will und muss innovativ sein, zum Teil in den Hintergrund gerät. Aber beide Strömungen meistens parallel existieren, dass man das so eine Gegenbewegung ist.
Das heißt konkret, für Teile der Gesellschaft rücken Innovation und Fortschritte der Zeit in den Hintergrund und sie fokussieren sich stattdessen auf das Erhalten von bereits Vorhandenem. Philipp Reich glaubt aber, dass es noch einen weiteren zentralen Grund für das Überbetonen bayerischer Tradition gibt.
Ich glaube, dass ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, hier der touristische Aspekt des Festes ist. Seine Außenwirkung auf die ganze Welt, denn bei diesen Traditionsdynamiken und vor allem beim Tourismus neigen diese in spezifischer Weise zur Stereotypisierung und mitunter einer übertriebenen Betonung der je eigenen Tradition.
Lasst uns das alles nochmal zusammenfassen. Früher war die Wiesn ein Ort der Wunder. Hier sah man Tiere, die man sonst höchstens aus Erzählungen kannte, ließ sich vom Kaiserpanorama in ferne Länder entführen oder bestaunte die Technik der Fotografie kaum 2 Jahre nach ihrer Erfindung. Das Oktoberfest war ein Jahrmarkt der Innovation, ein Ort, an dem man Neues lernen und auf eine gewisse Art auch einen Blick in die Zukunft erhaschen konnte. Heute ist es viel einfacher, Informationen zu bekommen. Museen, Bücher und das Internet sind der breiten Masse zugänglich. Und auf der Wiesn blickt man dieser Tage sehr viel lieber in die Vergangenheit und scheint dabei auch vergessen zu haben, dass das Oktoberfest früher eben genau dieser Ort des Staunens war. Tracht, Bräuche, Bier, darum geht's heute, wenn die Traditionsbewussten in Dirndl und Lederhosen mit ihren Mastkrügen anstoßen auf Traditionen, die in Teilen zu solchen stilisiert wurden. Wie die Tracht zum Beispiel. Versteht mich nicht falsch, Traditionen per se sind ja nicht verkehrt. Sich darauf zu besinnen, wer man ist, gibt gerade in bewegten Zeiten Halt und Sicherheit. Das hat uns Experte Philipp Reich eben erklärt. Traditionen stärken die eigene Identität. Sie geben ein Gefühl von Zugehörigkeit und bilden ein Gegengewicht zu einer sich immer schneller drehenden Welt. Und trotzdem schadet es nicht, Traditionen auch mal zu hinterfragen. Wo sie herkommen und welchen Zweck sie erfüllen und ein genaues Auge darauf zu haben, ob Traditionen hier und da nicht auch instrumentalisiert werden. Zum Beispiel, wenn rechtskonservative Parteien das Symbol der Tracht kapern, um sie mit einem sehr engen Begriff von Deutschsein zu verknüpfen. Und aktuell befinden wir uns wieder in einer Zeit, die prädestiniert dafür ist, ein paar Traditionen zu erfinden. Denn Unruhe verlangt Orientierungsmarker, wie Philipp Reich beschrieben hat. Selbst wenn sie erfunden sind. Und wer weiß, welche Traditionen wir dann in 25, 50 oder 100 Jahren auf dem Oktoberfest feiern. Für heute war es das. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Grußkarte und ihrer Parallele zu unseren heutigen sozialen Medien. Denn beides hat unseren Blick auf das Oktoberfest geprägt und prägt ihn heute noch. Und abschließend noch ein großes Dankeschön an Kulturwissenschaftlerin Simone Egger von der Universität des Saarlandes, die für diese Folge ein Hintergrundgespräch mit uns geführt hat. Zeitschleifen ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Autorin dieser Folge ist Carolina Torres. Redaktion: das Team Kommunikation vom Münchner Stadtmuseum und ich, Anna Scholz. Das Schmankerl dieser Folge kommt von Fotografie-Expertin Katrin Schöneck aus dem Münchner Stadtmuseum. Es geht dabei um die Fotobuden auf Jahrmärkten, also die Buden, die von fahrenden Händlern betrieben wurden. Die KundInnen durften ihre Fotos damals zwar nach der Aufnahme direkt mitnehmen, aber mit dem Hinweis, dass sie noch nachtrocknen müssen. Die Etuis, in denen die Fotografien lagen, durften so lange nicht geöffnet werden.
Dann sind die Leute mit ihren Fotos wegspaziert und hinterher dann irgendwas schiefgegangen und der Fotograf war über alle Berge. Also da gab es einige so lustige Zeitungsberichte auch aus der Zeit, die von windigen Fotografen berichtet haben.
Manche Bilder waren von so schlechter Qualität, dass man kaum was drauf erkennen konnte. Manche BesucherInnen fanden aber auch einfach gar nichts in ihren Etuis. Ganz schön frech.